Folge.
Ich glaube, der passt.
Das ist ja. Deswegen brauchte ich auch eigentlich dieses WLAN-Ding jetzt nicht. Also, liebe Ritter und Retter, herzlich willkommen. Wir sitzen wieder im Bildungszentrum Westfalen.
Jo.
Habe ich diesmal richtig gesagt?
Ja.
Der Malteser in Dortmund-Applerbeck. Hier findet gleich die diözesanen Vorstandssitzung statt und im Vorfeld dieser Sitzung nehmen wir auf. Und wir haben einen Gast, der ganz kurzfristig zugesagt hat. So kurzfristig, dass er sogar noch in seinen Berufsklamotten da sitzt. Ja, ist doch, oder? Du laufst doch wahrscheinlich so sonst nicht rum, du darfst ruhig was sagen. Pascal Ebers.
Ja. Hallo.
Ist da. Pascal ist ein Dortmunder.
Genau, und ich bin Dortmunder Mitglied.
Genau, stell dich einfach mal selbst vor.
Ja, mein Name ist Pascal Ebers, bin Dortmunder Mitglied, bin dort in der Kratzstaffel tätig und dort aktiver Helfer in der Kratzstaffel.
Ja.
Ja.
Kratzstaffel. Du kommst aber ursprünglich nicht aus Dortmund?
Nein, ich komme ganz ursprünglich aus dem Saarland.
Richtig.
Und mich hat es irgendwann beruflich und dann die Liebe wegen nach Dortmund verschlagen.
Jetzt kann ich wieder mit meiner Lieblingstheorie kommen, die ich auch schon in Werl gesagt habe, dass ich glaube, dass das Saarland ist das einzige Bundesland, in dem ich noch nicht war. Und ich glaube, das Saarland existiert nur als Vergleichsgröße für Umweltzerstörungen. Dass man also sagen kann,
ach so,
es brennt eine Fläche in der Größe des Saarlandes.
Genau, kann man so sagen und auch so nutzen.
Das ist meine persönliche Theorie, die ich jetzt endlich mal über den Äther gebracht habe.
Aber um die Lanze für Saarland zu bringen, also ich war schon im Saarland und es ist ganz schön da. Aber es ist auch sehr viel Umgebung, ne?
Ja, das stimmt. Es ist sehr ländlich und man ist auch überall sehr schnell.
Das spricht ja nicht dagegen, oder?
Nee. Nö, ist aber wirklich
gut. Aber wenn man da groß geworden ist und gelebt ist, ist man froh, die weite Welt mal zu sehen.
Aber jetzt verbinde ich mit dem Saarland also mehrere Sachen. Zum einen, also bin ich alt genug, um mit den Saarland Sachen zu verbinden, die ihr womöglich nicht mehr damit verbindet, nämlich die Serie Heimat von Edgar Reitz, die im Hunsrück spielte, in dem fiktiven Ort Schabach. Ich sehe schon,
keine Ahnung.
Bin ich komplett verloren.
Ich bin raus. Ich dachte jetzt eher so an Heinz Becker oder so.
Ja, das kommt später. Genau. Ich bin jetzt gerade chronologisch dabei, dass also einmal Heimat war eine Serie, glaube ich, in den 80er Jahren. Wo also quasi so die eine Familiengeschichte, so ein, wirklich so von den durch das ganze 20. Jahrhundert hindurch so eine Familienroman. Sehr gut, war damals so etwas, so ein Quotenrenner, ein Straßenfeger, die es damals noch gab. Und das spielte in einem fiktiven Ort, der hieß Schabach, im Hunsrück. Dann kommt chronologisch davor kommt natürlich logischerweise Nicole, 1982.
Ein bisschen Frieden.
Ein bisschen Frieden. Und dann kommt schon Heinz Becker. Und dann hört es auf, oder? Haben wir sonst noch was aus dem Saarland, was wir wissen müssten?
Nein.
Der letzte Wirtschaftsminister, habe ich den Namen schon wieder vergessen, wie hieß er denn nochmal? Der letzte Bundeswirtschaftsminister. Also Peter
Altmaier.
Altmaier. Auch Saarländer, glaube ich.
Bin ich komplett lost. Also
ich bin da auch raus, weil Politik war ich immer Kreide holen. Also. Politik und Erdkunde war ich immer raus.
Ja, aber dann ist man auch mit dem Saarland und dann haben wir noch Industrie.
Ja, die Saarschleife, Villeroy und Boch und so.
Völklingen,
die als, Hütte.
Genau, ein großer Industriestandort. Deswegen, als du sagtest, Saarland sehr, sehr schön, fiel mir direkt ein, dieser Satz, es hat schöne Ecken. Das, was das Schlimmste ist, was man über einen Ort sagen kann, dass er schöne Ecken hat. Weil also,
das ist wirklich so, es gibt also, wirklich schöne Ecken, gerade auch für Motorradfahren.
Dann heißt das ja meistens, dass der Rest zwischen den Ecken nicht so schön ist, wenn man die schönen Ecken betonen muss.
Also ich meine, vielleicht wäre es drumherum noch schöner gewesen, aber ich war damals da noch zur Hochphase der Pandemie und da war halt, also die Ausreise nach Frankreich ging halt nicht, ne? Sonst vielleicht wäre auf der anderen Seite schöner gewesen.
Auch Frankreich ist schön direkt.
Von der Grenze, aber ich fand es eigentlich schon ganz nett da so.
Aber dann hatte ich die Liebe, sagst du, nach Dortmund?
Ja, nicht direkt. Ich habe dann meine Schule abgeschlossen und dachte mir zuerst, okay, was möchtest du werden? Ich möchte Rettungsassistent werden. Zur damaligen Zeit musste man den noch selber zahlen und das Geld hatte ich nicht und dann habe ich überlegt, was mache ich jetzt mit meinem Leben? Ich werde Krankenpfleger, das war so der nächste Schritt. Musste allerdings aber ein Jahr warten, weil ich die Bewerbungsfrist überschritten habe und dann bin ich ins Ausland. Und bin dann als Chefkinderanimateur für TUI weltweit unterwegs gewesen in allen Herren Ländern, die man sich so vorstellen kann.
Aber speziell für Kinder?
Speziell nur für Kinder, genau.
Da könnte man mit Markus Lanz nochmal eine eigene Folge drüber machen, oder?
Ja, bestimmt.
Kinderanimateur bei TUI ist...
Weltweit, ja. Und das hat mir so gut gefallen, dass ich dann die Einstellung als Krankenpfleger verschoben habe. Und bin dann weiter gereist, wie gesagt, durch die Welt. Das habe ich dann ja 2,5 Jahre oder so das gemacht. Und dann habe ich aber dann meinen Krankenpfleger fertig gemacht. Und so beginnt, war sozusagen der Werdegang in der Medizin. Und dann bin ich halt Villingen-Schwenningen, habe dort weitergemacht mit Krankenpflege. Von Villingen-Schwenningen dachte ich mir, ah, okay, ist nicht so mein Volk da unten. Sind sehr konservativ, sehr in sich gekehrt, finde ich. Karneval war auch schon immer so ein Thema. Wo ist die beste Stadt für Karneval?
Da rennst du bei mir natürlich sowas von offenen Türen an, weil ich Hobby-Kölner bin. Und,
genau. Und da bin ich in Köln gelandet.
So.
Hab dort dann eine Stelle angenommen als Krankenpfleger in der Notaufnahme. War also schon immer in der Notfallmedizin tätig. Hab dann dort auch meinen Rettungsassistent. Dann irgendwann hatte ich die Kohle, hatte meinen Rettungsassistent selber gemacht. Und bin dann mehr oder weniger dann immer weiter in die Hilfsorganisationsschiene gerutscht, war dann beim DRK viele Jahre lang, habe dort Bereitschaftsleiter gemacht und Desinfektor und was man so im Werdegang eines Lebens in einer HIOG so durchreißt sozusagen.
Und jetzt kommt, Achtung, aus dem Deutschen Überleitungsmuseum in Mainz, eine grandiose Überleitung, Stichwort Kohle, dann bist du irgendwann im Ruhrgebiet gelandet.
Dann bin ich irgendwann im Ruhrpott gelandet sozusagen. Auch Job wegen, mehr oder weniger. Ich habe eine gute Stelle erhalten und die habe ich dann natürlich auch angenommen und bin dann irgendwann hier gelandet in Dortmund. Da kam die Liebe dazu und wo bleibt man dann? Da, wo die Liebe herkommt, nämlich in Dortmund. Seitdem bin ich in Dortmund. Das sind jetzt aber auch schon, kurz überlegen, 14 Jahre.
Ach krass.
Okay.
Ja. Aber wir hatten das doch vorhin im Vorgespräch, aber also Rettungsassistent hast du also Pfleger auch. Mhm. Aber du machst ja eigentlich was, wo ich mir erstmal gedacht habe, ich wusste gar nicht, dass es das gibt.
Ja, ich war bis vor kurzem noch in der Notaufnahme tätig als Pfleger und dann kam die Pandemie und mit oftmals bis zu 18 Stunden am Tag, weil in dem Krankenhaus, in dem ich gearbeitet habe, wir waren sozusagen das Pandemie-Krankenhaus des Kreises und zu uns kamen in der ersten Welle alle Patienten aus unserem Kreisgebiet, die Corona hatten, Verdacht, zu uns in die Notaufnahme. Und ich hatte da einige Kollegen gesehen, die kurz vor der Rente waren und am Stock gingen, weil es ihnen echt dreckig ging. Und das hat mich zum Nachdenken gebracht, also nicht die Pandemie selber, sondern eher so, wie meine Kollegen im hohen Alter darunter leiden. Und ich habe gesagt, das möchte ich nicht machen. Ich möchte darunter nicht leiden.
Darf ich da nochmal nachfragen? Ja, darunter leiden, also dass sie so viel arbeiten mussten? Oder
genau.
Dass sie, ja.
Also dass sie so viel arbeiten mussten, dass hohe Patientenaufkommen, teilweise nur mit einer Tasse Kaffee vor Dienst beginnen und ansonsten dann durcharbeiten. Und das war so der Grund, der mich halt angestoßen hat zu sagen, ich möchte das nicht tun und ich muss ja mittlerweile, ich glaube, bis fast 70 arbeiten und ich möchte nicht mit 70 mit dem Rollator noch über den Notaufnahmen. Und dann kam die Idee, was kannst du noch machen? Und habe mir dann überlegt, ich werde Lehrer. Ich werde Lehrer für Pflegeberufe, habe mir das angeguckt und habe dann festgestellt, ist doch nicht so meins. Ich muss zurück an die Basis und da sagte meine Schulleitung damals, mach doch Arztassistent. Ich sag, was ist das denn? Ja, das heißt irgendwie Physical Assistant, kommt aus Amerika und so ist es auch. In Amerika ist der Arztassistent eine Person, die ärztliche Tätigkeit auf Delegation umsetzen darf. Das gibt's in Amerika schon seit über 30 Jahren, in Deutschland noch nicht so lange. Und dann habe ich mich da belesen und arbeite jetzt als Arztassistent der Wirbelsäulenchirurgie. Kann man ein bisschen vergleichen. Ich habe zurzeit keinen Assistenzarzt, also der wäre praktisch über mir. Habe ich zurzeit nicht, also bin ich momentan aktuell der alleinige Herrscher über Stationen und Patienten und trage praktisch die Verantwortung für alle Patienten und alle Abläufe auf der Station.
Schon krass, wusste ich bis heute tatsächlich überhaupt nicht, dass es das gibt.
Also ich habe das auch vor 14 Tagen in Werl das erste Mal erfahren.
Also.
Und da ist für mich die Frage, spricht das eigentlich für oder gegen unser Gesundheitssystem, dass es diese Stelle oder diese Berufsbeschreibung gibt?
Gegen. Ja, also diese Stelle wurde jetzt immer mehr in den letzten Jahren aufgrund von Ärztemangel. Ja, und man versucht den Ärztemangel, versucht man somit etwas auszugleichen. Man muss dafür eine Berufsausbildung im medizinischen Bereich haben. Man muss so und so viele Jahre Berufserfahrung haben, um überhaupt diesem Studium zugelassen zu werden. Wobei sie das jetzt auch überlegen, etwas zu lockern. Und es ist eher ein aus der Not entstanden, dieses Berufsfeld. Oder man hat gesagt, okay, die Amerikaner fahren damit gut.
Ja, gut,
es ist eher Notstand.
Ja, aber vom Prinzip her ist es ja eigentlich trotzdem eine gute Entwicklung, weil du brauchst ja nicht für jeden, also brauchst ja nicht für jede ärztliche Maßnahme, ist ja ähnlich wie mit dem Notfallsanitäter, du brauchst ja nicht für jede ärztliche Maßnahme, egal ob in Delegation oder nicht, das muss ja nicht unbedingt ein Arzt machen.
Genau.
Also ich meine, manche Dinge sind ja tatsächlich so, dass die auch gut jemand machen kann, der es nicht unbedingt studiert hat.
Also man muss
in
dafür
Delegation,
studieren.
In man Delegation,
muss dafür
ne?
studieren.
Also ja, aber ich meine jetzt Medizin studiert hat.
So,
ne? Also
ja,
tatsächlich
um
Arzt ist, um genau. die Maßnahmen durchzuführen. Ne?
Das stimmt. Also im Grunde genommen sind die Arztassistenten sehr frei. Bis auf 4 Ausnahmen, das ist eigenständige, große Operationen darf ich nicht durchführen, zum Beispiel jetzt, oder Bluttransfusionen darf ich nicht anordnen und anhängen und so. Im Grunde genommen mache ich aber zurzeit aktuell auf Station alles, also ne, von Visiten über Behandlungen, Anordnungen, bei Operationen helfen als erste Assistenz und so weiter. Also es ist schon ein großes Spektrum und das kommt jetzt gerade alles so in Fahrt und ich glaube, der Physical Assistent wird noch richtig groß. Also, ne, so.
Ja, ganz offensichtlich. Also, ich meine, der Ärztemangel ist vorhanden, das weiß jeder. Und insofern, klar, spricht es gegen das, deswegen habe ich die Frage eben gestellt, es spricht gegen das Gesundheitssystem, dass es überhaupt erst so weit kommen musste, ja. dass wir in der Situation sind. Aber es spricht natürlich dafür, einmal gerade, glaube ich, im stationären Bereich, dass es das gibt und wahrscheinlich doch auch, so im ländlichen Bereich der berühmte Landarzt, den es nicht mehr gibt.
Genau, da wollte ich jetzt gerade noch mal kurz drauf zurückkommen. Zufälligerweise habe ich heute einen Bericht gelesen, der Ärztlichen Kammer, dass sie jetzt überlegen, da gibt es ein Programm, um Physical Assistent mehr in den ambulanten Bereich zu ziehen, weil nämlich da gerade die Not am größten ist. Und es gibt auch schon Projekte oder beziehungsweise Kollegen von mir, die in Arztpraxis frei arbeiten. Die machen alle Tätigkeiten, die der Arzt dort freigegeben hat, beziehungsweise in ihrem Rahmen, wie zum Beispiel Notfallsprechstunde, wie auch immer, oder Hausbesuche im Seniorenheim, sowas halt. Ne? Um einfach den Arzt zu entlasten und natürlich die Lücken zu füllen im Gesundheitssystem.
Also ich finde es eigentlich nicht schlau. Also ich finde es ist doch
ja,
super.
Wie gesagt,
es also ich finde, das müsste halt in viel, viel mehr Dingen sein. So, ne? Also gerade diese na, du sagst jetzt Lücke zu füllen, ne? Ja, also ist jetzt kein Lückenfüller so, ne? Also es ist ja schon ein eigenständiger Berufszweig, ne?
Das stimmt.
Der halt nicht der Arzt, also nicht an sich Arzt ist, ne? Sondern halt Arztassistent, aber das ist halt genau das Gleiche, was man, um jetzt die Brücke nochmal in den Rettungsdienst zu springen, ein Notfallsanitäter hat man jetzt auch erkannt. Der hat da zwar alles gelernt, aber in den meisten Landkreisen oder darf in den meisten nicht. Kreisen darf er es gar nicht anwenden, weil das ärztliche Maßnahme ist. Und da hat man jetzt auch gemerkt, so, die haben wir jetzt auch nicht so zahlreich, auch da steuert man nach. Also man merkt durchaus schon, das geht halt in diese Richtung, dass halt immer mehr auch ärztliche Maßnahmen von Nichtärzten durchgeführt werden dürfen und das ist rechtlich halt sauber, ne?
Genau,
aber trotzdem total, also ich bin immer noch total, ich finde es total spannend. Ich habe bis heute nichts von diesem Beruf gewusst.
Ich glaube, da haben wir jemanden, der sich gerade auf neue berufliche Pfade gibt.
Ja, ja, aber ich habe ja, glaube Kim, oder? Ja, aber Kim. Ich habe ja das Problem, ich habe ja keine Ausbildung im medizinischen Bereich.
Du hast, ne? Doch,
sitzt ja
hast
ja
du kein Rettungsassistent?
Hier. Nee, ich bin Rettungssanitäter. Ne?
Ah, das ist ein bisschen zu wenig. Du musst mindestens Rettungsassistent sein oder ja, jetzt
Notfallsanitäter. Und halt auch keine Berufserfahrung. Ne? Also ich meine, ich bin zwar schon seit 20 Jahren, nee, gar nicht 18 Jahren Rettungssanitäter, aber ich habe ja, ja nie hauptamtlich im medizinischen Bereich.
Wobei das ein bisschen eigentlich gerade, ich sag, die machen ja jetzt gerade sehr weit offen. Es gibt auch mittlerweile Fachhochschulen, wo du nur die Ausbildung haben musst. So. Ich weiß es jetzt nicht, ob es um Geld wegen ist, was die Fachhochschulen angeht, weil man muss das selber bezahlen, das Studium monatlich. Deswegen denke ich, dass sie das jetzt alles ein bisschen lockern. Oder weil die Not so groß ist. Ich weiß es nicht.
Also ich glaube, wenn ich 10 Jahre jünger wäre, würde ich tatsächlich jetzt drüber nachdenken.
Du bist doch noch jung.
Ja, aber weiß ich nicht. Also,
ist nur ein halbes Medizinstudium, also 6 Semester.
Mittlerweile bin ich auch Techniker, also von daher ist es halt dann auch. Ich bin
zufrieden mit dem, was du machst.
Ja. Ja. Also, aber dann trotzdem, also es wäre eine Alternative, wenn es eher so gewesen wäre, vielleicht wäre ich dann jetzt Physical Assistant.
Genau.
Ja.
Gut, aber jetzt kannst du natürlich dir selbst zugute halten, dass es das noch nicht so lange gibt, dass es sich damals hätte treffen können. Also nicht, dass du jetzt denkst, mein Gott, warum habe ich da früher nichts von gewusst? Du hast deswegen nichts davon gewusst, weil es das da noch nicht gegeben hat.
Genau, es gab es ja halt.
Wie gesagt, in Deutschland gibt es das erst seit 2019.
Damals, als ich einen Rettungssanitäter gemacht habe, hätte ich noch die Chance gehabt, ich glaube 2 oder 3 Jahre später, woher kam ja dann die Novellierung mit Notfallsanitäter und so. Ne? Also ich hätte es damals noch, den Aufbaulehrgang, ich habe es auch fast gemacht, aber der Kollege, mit dem ich das machen wollte, ist abgesprungen, da habe ich gesagt, ah, mach ich auch nicht. Siehste?
Ich habe verpasste den Eindruck, Chance. Mein Podcast-Gesprächspartner rutscht gerade in eine tiefe Lebenskrise ab. Deswegen sollten wir ganz schnell weitermachen. Diese Krise hatte ich kurz vor der Aufnahme des Podcasts, weil ich von dem Zahnarzt kontaktiert wurde, wo ich denn eigentlich bliebe. So hat jeder seine Lücken, die er füllen muss. Das war jetzt ein ungewolltes Wortspiel. Das habe ich wirklich nicht gewollt, dass der Zahnarzt meine Lücken füllt.
Aber es war gut.
Aber es war in diesem Fall jetzt okay. Also, das war der berufliche Bereich. Dann hast du eben angedeutet, du bist in der Kratzstaffel.
Genau, ich bin zu den Malteser gekommen, weil ich damals meinen Motorradführerschein gemacht habe.
Darf ich mal eben ganz kurz innehalten? Wir müssen, glaube ich, schon mal ein bisschen den Bogen weiterspannen, damit, weil ich denke, da sitzt doch jetzt der ein oder andere sitzt vor dem Empfangsgerät und denkt sich, ja, das ist ja sehr interessant, über den Physical Assistant und das Mitglied der Dortmunder Kratzstaffel zu hören. Aber was ist jetzt quasi die überregionale Interesse an Pascal Ebers? Außer Kim in einer Lebenskrise zu stürzen. Aber auch die ist regional, weil du auch in Dortmund wohnst.
Ich glaube tatsächlich, dass viele Leute genauso wie ich überrascht sind, dass es diesen Beruf
absolut,
gibt.
Absolut, absolut.
Ja, also von daher war es jetzt auch keine vertane Zeit.
Nein, das stimmt. Nein, überhaupt gar
aber
nicht.
Tick,
aber wir kommen,
ne?
wir kommen nochmal
noch zu. Wir haben nur eine halbe Stunde bis zur Vorstandssitzung.
Ja, da fahre ich ja eh nach. Also die müssen trotzdem schon mal ein bisschen nach vorne schauen, weil du, das sage ich jetzt schon mal, damit man weiß, worauf es hinausläuft, mit Lourdes, mit unserer Gliederung Lourdes, demnächst etwas zu tun haben wirst.
Genau.
Und das ist auch der Grund, warum du jetzt hier noch mit im Gespräch sitzt. Und jetzt können wir noch mal ganz in Ruhe in die Kratzstaffel reingucken, denn da bist du natürlich auch auf unseren Beauftragten Lourdes getroffen. Da hast du mit ihm zu tun, mit Thomas Ohm. Genau. Sag nochmal schnell was zur Kratzstaffel. Ich glaube, die hat auch noch nicht jeder erlebt.
Ja, Kratzstaffel, wir haben mehrere Maschinen. Wir sind halt dafür, eigentlich sind wir ja nur Boten sozusagen oder Melder, um genau zu sein. Jetzt in Dortmund werden wir halt ganz oft genutzt für irgendwelche Laufveranstaltungen oder Absicherungen von Konvois oder die große EM, die nächstes Jahr kommt, sind die Motorräder, glaube ich, habe ich gehört, schon mit eingeplant. Und bin ich halt Mitglied drin, war dann zwischenzeitlich mal kurz Leiter Einsatzplanung für Dortmund. Sprich, ich habe dort die ganzen Sanitätsdienste koordiniert, besetzt, geplant, Rechnung geschrieben. Da ich aber Physical Assistant geworden bin und das zeitlich nicht mehr ganz so hingehauen hat, bin ich dann zurückgetreten von dem Amt und der Beauftragte von Lourdes, nämlich Thomas Ohm, unter anderem auch der Beauftragte von Dortmund, sagte, Mensch, wäre schade, wenn du gehst. ich hätte da vielleicht eine Möglichkeit, wo du nicht ganz so viel Stress hast oder so viel Zeit in Anspruch nimmt. Und dann habe ich mir das angehört und ja, jetzt bin ich Angehöriger des Geschäftsführerteams der Gliederung Lourdes.
Ja, und die, das beschreibt uns jetzt mal etwas. Also es gibt, das müssen wir jetzt mal sagen, wir hatten im letzten, nicht im letzten Jahr, aber bei der letzten Lourdes-Fahrt hatten wir zwei Geschäftsführerinnen, nämlich Aline von Spee und Maren Götte, die diese Aufgabe gemacht haben, aber eben auch gemerkt haben, dass das neben einem regulären Beruf schon sehr, sehr, sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Und jetzt gibt es wieder mehrere Leute, die sich auch da drum kümmern sollen. Ich glaube, ich stocke jetzt so ein bisschen, weil ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht weiß, was alles spruchreif davon ist. Aber ich glaube, das
bis jetzt ist alles noch genau. Im Grünbereich. Nein, es ist halt so, dass dass also diese Aufgaben von zwei Schultern verteilt worden sind auf ein kleines Team mit ausgewählten Leuten, die gewisse Aufgabenbereiche übernehmen. Da soll irgendwann mal, diese Stelle ist noch vakant, einen Hauptgeschäftsführer geben, der gemeinsam mit dem Team diese Lourdes-Geschichte organisiert und plant. Damit er das aber nicht alles alleine machen muss, gibt's halt dieses Geschäftsführerteam. Da sitzen Leute drin, die Ahnung haben von Zahlen, die gut strukturiert sind, gut planen können oder sehr viel Erfahrung halt haben, was Lourdes angeht und die Reise dorthin.
Zahlen ist auf jeden Fall einmal Tobias Peuser.
Zum Beispiel, genau, Tobias genau. Peuser wäre zum Beispiel für die Zahlen zuständig, der Fachmann für Zahlen unter anderem, ja, der Profi halt dafür. Und warum soll das irgendjemand machen, der keine Ahnung davon hat, wenn es jemand im Team gibt, der da voll den Plan davon hat?
Krass, ich wusste gar nicht, dass da so viele Leute sind. Ich dachte immer, das würden Thomas oben organisieren und ein paar Leute aus der DGS. Ich hätte gar nicht gedacht, dass da so ein riesen Team hintersteckt.
Ja,
also das war schon.
Also was ich ja sagen muss, ne, seitdem ich mit dir diesen Podcast mache, lerne ich viel mehr über die Malteser, als ich in den ganzen Jahren davor
über die Malteser.
Das ist total krass.
Das ist ja der Sinn der Sache.
Ja, ich habe mich tatsächlich auch wirklich mit Lourdes noch nicht sehr großartig viel beschäftigt.
Aber bei mir sind solche Sachen, als wir unsere Gespräche hatten, in dem es über Rettungsdienst und Blaulicht und sowas geht. Da habe ich hier im Nachbarraum gesessen und im Wesentlichen mich als der Sidekick gefühlt, weil das einfach dann deine Themenwelt war, ob es jetzt mit Tillmann war oder
mit Anita.
Und dafür gibt es eben, das ist ja das Schöne an unserer Malteser Gliederung, aber an unserem Malteser Diözesanverband, dass wir oder generell bei den Maltesern sehr breit aufgestellt sind. Und das ist eben ein Bereich, der auch für Paderborn nochmal besonders wichtig ist, der Wallfahrtsbereich. Wir haben Werl gerade hinter uns, wir haben jetzt Lourdes
vor der Tür,
wieder in den Planungen. Und das ist natürlich eine immense Arbeit, die da drin steckt.
Ja, wenn ich jetzt mal hole, ne, wir haben jetzt zum Beispiel den Konstantin von Droste zum Beispiel, der ist ja der Leiter des Krankendienstes. Also das kann gar nicht eine Person machen, weil es gibt so viele unterschiedliche Abteilungen, wie jetzt vom Kaufmännischen über den Leiter des Krankendienst. Dann haben wir einen Logistiktrupp. Weil gegebenenfalls, wenn man mit dem Zug fahren muss, müssen die Leute versorgt werden mit Essen und Trinken. Das muss ja alles organisiert und geplant werden. Also es ist schon eine gute Truppe, würde ich sagen.
Wie viel Berührung hattest du denn bis jetzt mit Lourdes?
Ich muss ehrlich gestehen, da ich jetzt gerade erst eingestiegen bin, noch nicht allzu viel. Ich war jetzt bei der Wallfahrt in Werl mit und habe dort einige Leute kennengelernt, die auch zugehörig zu meinem Team sind. Ja, habe mich zu Hause mal so ein bisschen belesen, was ist überhaupt Lourdes, was macht man da?
Also das heißt, du warst selbst noch nicht in Lourdes?
Ich war noch nie in Lourdes und ich bin sehr gespannt, weil ich zähle schon die Tage, weil ich mit Thomas Ohm und dem
Walter Müller
als Voraustrupp sozusagen im Februar schon nach Lourdes fliege und da das erste Mal in Lourdes ankomme und bin schon ganz gespannt, was mich da so erwartet und welche Gespräche da so auf mich zukommen.
11. Februar, Karnevalssonntag, ist die große...
In der Tat, aber da kommt mir das Saarland wieder sehr zugute, weil ich nämlich 13 Jahre Französisch in der Schule hatte. Ich frische das...
Das ist
sehr gut. Ja, ich kann es noch nicht mehr so gut, ich frische das gerade aktuell auf mit gewissen Kursen, um nochmal mal reinzukommen. Und da ja Lourdes in Frankreich liegt, in Südfrankreich, kommt mir wahrscheinlich, wenn ich dann wieder da bin, die Sprache zugute und kann dann wieder mich kommentieren.
Und vielleicht ist es Klischee, aber der Franzose an sich spricht auch nicht gerne eine andere Sprache.
Das stimmt. Das ist auch in der Tat so.
Das ist leider kein Klischee. Also man
doch kein Klischee.
Nein, es begegnet einem überall. Und es begegnet einem witzigerweise nicht nur in Frankreich, sondern überall da, wo Französisch gesprochen wird, sind die Menschen also äußerst ungern bereit, eine andere Sprache zu sprechen. Ich habe zum Beispiel in der Schweiz, in der französischsprachigen Schweiz, erlebt, dass natürlich die anderssprachigen Schweizer aus Höflichkeit im französischsprachigen Teil Französisch sprechen. Umgekehrt erwarten die französischsprachigen Schweizer aber auch, wenn man ihnen außerhalb ihres Stammesgebietes begegnet, dass man mit ihnen Französisch spricht. In Kanada habe ich es ähnlich erlebt, in der Provinz Quebec, als wir da zum Weltjugendtag waren, dass auch da genau dieses gleiche Phänomen anzutreffen ist. Also das steckt dem frankophilen Menschen irgendwie...
Also ist es eher ein sprachliches Phänomen als ein nationales Phänomen.
Also ich finde schon, dass der Franzose ist sehr stolz auf seine Sprache.
Die Französin übrigens auch.
Ja, und Entschuldigung, ja, stimmt, wir gendern ja heutzutage. Auch wenn die andere Sprachen können, wenn man zu denen ins Land kommt, dann muss man diese Sprache halt sprechen. Oder man hat halt Pech gehabt. Da sind die auch sehr eisern.
Ja, es ist mal irgendjemandem passiert, dass er also mit einem Franzosen gesprochen hat und wirklich, er suchte, glaube ich, irgendwie also die Stadtmitte und hat also alles Mögliche probiert. Zentrum, Center und erst als er Centre sagte, auf ihn reagiert wurde, obwohl die anderen Wörter jetzt ja auch nicht so
unähnlich sind.
Ja, eben. Also man hätte drauf kommen können, aber nein, da hat in diesem Fall der Franzose wirklich abgewartet, bis sein Wort kam.
Ja, genau. Und deswegen mache ich jetzt nochmal Schule, um das alles aufzufrischen, sodass, wenn ich nach Lourdes fahre, einigermaßen grammatikalisch richtig bin. Und
was werden deine Aufgaben sein jetzt? Also in diesem vielköpfigen Team?
Also zuerst gucke ich das mir mal an. Das war das Angebot von Thomas Ohm. Ich gucke mir mal an, was ist Lourdes überhaupt? Wie funktioniert das System? Ich reise praktisch zuerst mal, wenn ich so will, als Praktikant des Geschäftsführerteams mit. Ich habe jetzt so 2-3 Aufgaben übernommen. Ich kümmere mich jetzt gerade um die Mitgliederpflege. Arno zum Beispiel. Ich bereite die nächste Mitgliederversammlung vor für nächstes Jahr, wo die Termine auch noch nicht feststehen, aber das bereite ich gerade alles vor, so gewisse Kleinigkeiten, ich mache so praktisch im Background so gewisse Aufgaben und hauptsächlich angucken, gefällt es mir, ist das was für mich, kann ich mir das vorstellen, da fest in diesem Team einzusteigen und das ist jetzt so praktisch das Ziel für nächstes Jahr und nächstes Jahr werde ich mich dann nach der Tour entscheiden, ist es was für mich oder sage ich, habe ich mir anders vorgestellt oder die Arbeit liegt mir doch nicht so. Ich gehe nochmal zurück in den Sanitätsdienst, weil mir das Organisieren und Planen da mehr liegt. Das weiß ich noch nicht. Wir gucken mal.
Was für Erwartungen hast du also an Lourdes?
Ich habe, um ehrlich zu sein, keine Erwartungen an Lourdes. Ich lasse es einfach auf mich zukommen. Natürlich habe ich gewisse Videos schon geguckt, gibt es ja ganz viele auch bei YouTube bezüglich Lourdes, Malteser Reisen nach Lourdes, wie funktioniert das? Habe mir einige Interviews angeguckt, aber im Grunde genommen lasse ich es schon auf mich zukommen und lasse so auf mich wirken, so ein bisschen.
Eigentlich müssten wir dann nochmal eine Folge danach machen. Der Vorher-Nachher-Effekt. Weil ich habe bisher von allen, die zum ersten Mal vorher auch noch nie in Lourdes waren, immer gehört, wie begeistert sie danach waren. Also alleine schon dieses Hoch, was man mitnimmt aus dieser Wallfahrt. Also ich meine, ich war selber auch noch nicht da. Deshalb ist das jetzt immer nur so, ich transportiere das, was mir gesagt wurde. Ne? Dieses Hoch von dieser Wallfahrt, was man mitnimmt, soll ja echt ziemlich krass sein. Also von daher müsste man eigentlich nochmal danach eine Folge machen.
Ja, naturgemäß bin ich natürlich begeisterter Lourdes-Fahrer. Also ich bin das erste Mal auch ohne Malteser da gewesen und danach eben immer mit der Malteser-Wallfahrt und das ist schon beeindruckend. Ich kann verweisen, du gehörst ja zu denen, die heute zum ersten Mal mit unserem Podcast in Berührung kommen.
Das stimmt, ich war auch überrascht, so wie du überrascht bist, dass es den Physical Assistant gibt, so war ich überrascht, dass es einen Podcast gibt bei den Maltesern.
Wir müssen an unserer Reichweite arbeiten. Ja. Offensichtlich erreicht diese Information nicht die Basis.
Richtig, aber wir hatten also eine unserer ersten Folgen, die wir gemacht haben, war tatsächlich über Lourdes. also das natürlich noch mit Robert damals gemacht, das war glaube ich Folge 3 oder 4 mit Walter Müller und Thomas Ohm zusammen, und ich habe dann dieses Jahr auch in Lourdes eine Folge aufgenommen mit zwei Studenten.
Ja, genau, mit den beiden, ja.
Die ein Medizinstudent, Klammer auf, evangelisch, Klammer zu, und ein katholischer Theologiestudent, und die dann von ihren Erfahrungen während der Wallfahrt berichtet haben. Das war auch sehr schön. Also von daher kannst du das nochmal auf deine To-Do-Liste setzen. Ich werde dann nachher an den Zahlen, an den analytischen Zahlen sehen, ob du es dir angehört hast. Und da lohnt es sich, dann kriegt man vielleicht auch schon mal so ein bisschen Einblick. Das, ja.
Aber ich will mir halt nicht zu viel, also wie gesagt, ja, ich habe das so grob mal, ich will mir einfach nicht zu viel wegnehmen oder zu viel Vorfreude nicht, aber Erwartungen da reinstecken, nicht, dass ich enttäuscht werde. Warum auch immer. So.
Ich befürchte fast, das kann nicht sein.
Nach
all
so,
dem, was ich gehört habe, genau. Kann das eigentlich nicht passieren.
Ja, es wird ja in jedem Fall eine sehr spannende Wallfahrt werden, weil es wahrscheinlich auch um einen neuen Termin gehen wird. Nicht nur wahrscheinlich, sondern
es ist auch ein neuer Termin.
Sein. Das ist natürlich auch für alle eine neue Erfahrung, nicht mehr zu der relativ übersichtlichen Zeit, um beim Sonntag zu fahren, wo immer sehr wenige Leute da sind und man relativ freie Zugänge überall hin hat, sondern zu einem Zeitpunkt, wo einfach dann schon mehr Wallfahrtsbetrieb ist, wo es witterungsmäßig wahrscheinlich etwas sicherer sein wird. Und das gibt natürlich auch ganz neue Erfahrungen.
Also der Termin der Wallfahrt verschiebt sich, oder?
Genau. Der wurde verschoben. Der wurde ja all die Jahre, wurde es immer ums gleiche Datum gefahren oder zur gleichen Zeit. Jetzt hat sich das ein bisschen verschoben. Und das ist natürlich für das Orga-Team, na, sag ich mal, auch eine immense Herausforderung, weil das Programm, was man all die Jahre so abgespult hat, passt jetzt nicht mehr, weil natürlich mehrere Leute vor Ort sind, und dann muss man das auch wieder umstricken und gucken und planen. Und da sind wir gerade dabei.
Okay, spannend. Jetzt habe ich's verstanden. Ja.
Ja, also insofern bist du nicht der Einzige, der neue Erfahrungen machen wird, sondern das gilt erstmal für alle, die mit auf die Wallfahrt gehen, dass es eine ganz neue Art der Wallfahrt sein wird. Ein bisschen konnte man es in den letzten 2 Jahren schon kennenlernen, weil wir dieses Jahr auch ohne den beliebten Zug gefahren sind, genauso wie das Jahr davor. Und da waren wir dann ja auch im Sommer unterwegs, was ja auch nochmal eine ganz andere Erfahrung ist. Also insofern ist man schon darauf vorbereitet, das neu kennenzulernen. Aber ja, muss man gucken, wie das dann so werden wird.
Wir gucken. Vielleicht kriegen wir ja noch einen Podcast hin. Du fährst ja, glaube ich, mit, ne?
Ich fahre mit,
ja. Dann vielleicht kriegen wir ja noch einen Podcast währenddessen mit.
Naja.
Und spielen den mal ein.
Da sind wir jetzt, also ich bin ja nicht da, aber da sind wir eigentlich im Flow, ne? So, während Veranstaltungen
so aufzeichnen. Ist es, nachdem ich ja jetzt nicht mehr mit dem Mischpult unterwegs bin, sondern nachdem wir unser tolles kleines Gerät haben, kann man das ja mal eben kurz ins Täschchen packen.
Und wenn wir jetzt auch noch die Freigabe haben wir ja gerade bekommen, ja, wenn wir jetzt auch noch die Zubehörteile dazu kaufen, die wir schon
dann
länger gesehen haben,
zuschalten.
Dann geht das richtig ab.
Auch sowas demnächst. Sowas von. Ja, liebe Ritter und Retter, sagt's weiter, dass es unseren Podcast gibt. Das scheint tatsächlich jetzt ein Punkt zu sein, den wir nochmal erwähnen müssen. Nicht nur sich selber freuen, sondern auch diese Freude weitergeben an die armen Menschen, die armen Seelen, die noch nicht von unserem Podcast gehört haben.
Wir können ja demnächst dann mal eine Abfrage machen, wer in den Gliederungen den Physical Assistant kennt. Dann werden wir ja merken,
wer gehört hat
und wer nicht.
Genau.
Yeah. Das wird sehr gut sein, ja. Ich muss jetzt gerade daran denken, es gibt hier einen Ruhrgebiets-Podcast, der heißt witzigerweise nicht Podcast, worauf man ja eigentlich kommen sollte, sondern der heißt irgendwie anders. Den Namen habe ich jetzt gerade nicht präsent. Der ist benannt nach einer Stiftung, die diesen Podcast macht, und den macht Hajo Schumacher. Ich weiß nicht, ob der. Oh, okay, da brauche ich jetzt auch nicht weiter erzählen.
Bin ich auch raus.
Sehr schön, dann kann ich das nachher rausschneiden. Okay. Ich fand das, ja, gut. Okay, also dann, liebe Ritter und Retter, es war schön mit euch, es war schön mit dir. Pascal, danke, dass du kurzfristig Zeit hattest.
Danke
und wir
werden Einladung.
Jetzt mal eben, glaube ich, schnell noch, jetzt kommen so langsam die Leute für den Diözesanvorstand.
Ja, die meisten dürften wahrscheinlich vermutlich schon da sein, ne?
Ja. Und dann werden wir uns mal ganz schnell noch bei Thomas erkundigen, ob wir das eigentlich alles sagen dürfen, was wir heute gesagt haben im Podcast.
Ja, Freigabe ist in der Regel immer gut, ne?
Das ist immer gut.
Ja.
damit er nicht irgendwie während des Hörens da...
Melden macht frei, sage ich immer. Was denn? Als Führungskraft melden
macht frei.
Melden macht frei, genau.
In der Tat ist es so.
Mein Pfarrer in meiner ersten Gemeinde sagt immer, Informationsvorbehalt ist Liebesvorbehalt.
Okay.
Das muss ich mir merken.
So.
So sieht's aus.
Also, tschüss, bis zum nächsten Mal. Danke.
Tschüss.
Macht's gut. Tschüss.